Die feuchten Träume des Großkapitals. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace im Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Diesmal geht es um die Beziehung der Arbeiterklasse zu den Besitzenden. Und zwar aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Dem der Besitzenden und zwar nicht derer, die ein kleines Häuschen im Dörfchen besitzen oder ein Auto oder einen Kühlschrank, denn das ist ziemlich egal. Es geht um die BesitzerInnen der Produktionsmittel, wobei unter Produktionsmittel jene zu verstehen sind, die dafür verwendet werden, etwas zu produzieren, wie der Name schon sagt. Da gehören Maschinen ebenso dazu wie Grund und Boden. Die Klasse der Besitzenden ist also die der UnternehmerInnen, wobei es wohl zu Beginn der Industrialisierung in England Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem Unternehmer waren, da Frauen nicht über Besitz verfügen durften. Ihr ganzes Leben lang besaß jemand anderer für sie, zunächst der Vater, späterhin der Ehemann. Frauen waren also Eigentum des Mannes. Die bürgerliche Ehe und Familie gründete auf dem Besitzstatus. Genauso verhielt es sich mit dem herrschenden Feudalismus, bei dem, da es sich vor der Industrialisierung vor allem um eine agrarische Gesellschaft handelte, gehörte die Arbeitskraft dem Landwirt bzw. dem Produktionseigentümer. Dann wurde die Dampfmaschine erfunden, sodass die Landwirtschaft eine Revolution durchlief. Mit viel weniger Arbeitskräften konnte viel mehr produziert werden. Das bedeutete aber, dass ein großes Kontingent an Arbeitskräften vorhanden war, um diese die nun entstandenen Fabriken zu locken. Wäre die Entwicklung in der Landwirtschaft nicht gewesen, hätten sich die Herren Unternehmer wohl selbst ans Spinnrad setzen müssen. Aber es gab sie. Ein weiterer Faktor war die Möglichkeit, aufgrund der Kolonien, die gerade England besaß, nebst etlichen anderen Ländern, billige Rohstoffe zu importieren und hier in großem Maßstab zu verarbeiten. Die Menschen zogen vom Land in die Städte, die rasch Wohnraum schaffen mussten und dementsprechend schnell wuchsen. Wobei Wohnraum, sieht man sich die Situation genauer an, einen Euphemismus darstellt. Diese ummauerten, schnell und billigst hingezimmerten Häuser reichten gerade so aus, um darin unterzukommen, waren zugig, kalt, klein und stickig. Aber es waren Unterkünfte. Die Menschen lebten auf engstem Raum, ohne ausreichende Kanalisation oder Gesundheitsversorgung. Damit bildeten sie eine Brutstätte für Krankheiten verschiedenster Art. Aber was sollten sie sonst machen? In der Landwirtschaft brauchte man sie nicht mehr und was anderes hatten sie nicht gelernt. Die Fabriken waren ein Eldorado für die Betreiber, denn durch die Zerlegung der Arbeit in viele kleine Schritte, die Unterstützung von Maschinen, war es nicht mehr nötig, ein Handwerk zu erlernen, wie es früher notwendig war. Stattdessen wurden die ArbeiterInnen innerhalb kürzester Zeit auf diesen einen kleinen Schritt eingelernt. Bezahlt wurde so viel, dass das Überleben gesichert war. Der Mindestlohn war so anzusetzen, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden könnten, also die Arbeitskraft aufrechterhalten bleiben kann. Mehr war nicht notwendig. Es wurde, und das hat schon etwas Skurriles, ausdrücklich sogar davor gewarnt, und das mitunter vor allem von der Kirche, den ArbeiterInnen mehr als das zu zahlen, denn sonst würden sie nicht mehr zur Arbeit kommen und vor allem ein schlechtes Leben beginnen. Womit wir beim nächsten Thema wären, mit dem die Fabriksbesitzer zu kämpfen hatten, die Disziplinlosigkeit. Denn aus der Landwirtschaft waren die Menschen gewohnt, ihren Arbeitsrhythmus dem der Natur anzupassen. Das heißt, wenn es dunkel wurde, ging man nach Hause und erst aufs Feld, wenn es hell wurde. Das war in der Fabrik anders, denn da wurde immer zur gleichen Zeit gearbeitet und man konnte dazwischen auch nicht einfach gehen. Deshalb musste man die ArbeiterInnen erziehen, disziplinieren, was mit recht drastischen Maßnahmen geschah, wie Anketten oder Einsperren. Und wenn jemand nicht rechtzeitig bei der Arbeit erschien, dann nahm man jemand anderen. Es waren ja genug da. Die sogenannte Reservearmee. Es gab keine Regelungen, keine Rechte für Arbeitende, nur Pflichten. Sie waren gänzlich der Willkür der Besitzenden an Produktionsmitteln ausgeliefert. Aber dieses Vorgehen entspricht exakt dem, was uns auch heute noch jedes Grundlagenbuch der Ökonomie eintrichtert. Wer gesund wirtschaften will, der muss die Kosten minimieren und den Ertrag maximieren. Man spricht auch von Effizienz. Eine wesentliche Stellschraube bilden die Löhne. Je geringer die Löhne und je höher die dafür erbrachte Arbeitsleistung, desto besser für den, der alles abschöpft, was über die Kosten hinausgeht. Nun kann man sagen, der Kapitalist investiert auch. Nun geht aber der Mehrwert, den er lukriert, auch dann noch weiter an ihn, wenn die Investitionen längst verdient sind. Jedenfalls war es für die Kapitalisten dieser frühen Stunde ein Paradies. Sie konnten die Arbeitenden ausbeuten, wie sie wollten, da sie wussten, dass diese Menschen keine Alternative hatten. Deshalb ist jede Form des Arbeitskampfes ein fundamentaler Angriff auf vermeintlich grundlegende Rechte der Kapitalisten. Dementsprechend hart musste jede kleine Verbesserung letztlich erzwungen werden. Und man musste aufpassen, dass diese nicht bei der nächstbesten Gelegenheit wieder rückgängig gemacht wurde. Wochenarbeitszeit, Urlaub, Krankenstand, Arbeitslose, all die Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, waren damals wie eine Utopie. Deshalb wanderten viele Fabriken in Länder ab, in denen es diese paradiesischen Zustände der völligen Willkür der Arbeitgeber noch gibt. Aber es wird enger, denn die Entwicklung macht auch dort nicht Halt. Deshalb ist der feuchte Traum eines jeden Großkapitalisten eine unbeschränkte Menge an Arbeitskräften, die so gut wie nichts verlangen, weil sie es nicht können und für die auch keine weiterreichende Verantwortung zu übernehmen wäre. Eine Erfüllung dieser Träume bestand in der Zurverfügungstellung von Arbeitskraft in Gestalt von Menschen in Konzentrationslagern. Für einen kühl rechnenden Kapitalisten ist es das Beste, was ihnen passieren konnte. Und es gab auch genügend Unternehmen, die dieses Angebot der Nazis in Anspruch nahmen. Die Drecksarbeit nahmen ihnen die Faschisten ab und sie zogen den Profit daraus. Die Insassen waren eigentlich unerschöpflich verfügbar, bekamen keinen Lohn, sondern es wurden direkt die Betreiber der KZs bezahlt, die damit auch noch Profit erwirtschafteten. Die Arbeiter selbst erhielten minimale Rationen, waren in Baracken eingepfercht und wenn sie krank wurden, dann holte man jemand anderen. Selbst wenn sie starben. Arbeitende aus KZs bildeten das Maximum an Effizienz und wenn sie gestorben waren, dann wurde auch noch ihr Körper verwertet. Die Goldzähne, die Haut, die Haare. Darüber hinaus konnte man sie ohne jegliche Einschränkung für Versuche heranziehen. Wenn es nicht klappte bzw. schief ging, wurden sie beseitigt. Das war die Rechnung und die ging auch auf. Wenn nun immer wieder in den Wirtschaftswissenschaften die Moral bzw. Ethik, wobei der Unterschied hier irrelevant ist, bemüht werden, dann auch nur als Feigenblatt. Sprachlich werden Beschönigungen herangezogen. So spricht man von humanen Ressourcen statt von Menschenmaterial. Gemeint ist allerdings Zweiteres. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Kapitalist hat mit Moral nichts zu tun. Deshalb ist der Faschismus auch ohne diesen nicht denkbar. Letzterer zeichnet sich dadurch aus, dass er von dem Mittelstand, der durch diesen Kapitalismus bedroht wird, unterstützt wird, indem er diesem verspricht, ihn von den Proletariern auf der einen Seite und den Konzernen auf der anderen Seite zu beschützen. Das macht der Faschismus auch, allerdings nur in eine Richtung. Er zerschmettert Arbeitnehmerverbände, unterwandert die Rechte der Arbeitenden und merzt alles aus, was sich nach diesen anhört. Das macht er aber nicht, um den Mittelstand, der ihn wählt, zu schützen, sondern um den Konzernen noch billigere Arbeitskräfte und noch willfährigere Menschen zur Verfügung stellen zu können. Damals, zum Beginn der Industrialisierung, wo sich von Anfang an große Konzerne und Monopole bildeten Ohne Beschränkung und Reglementierung waren die großen Verlierer die kleinen Handwerksbetriebe und Manufakturen. Aus Angst vor dem sozialen Abstieg vertrauten sie sich jenen an, die genau diesen herbeiführten. Nun sind wir in einer Situation, in der die kleinen Gewerbetreibenden, die Klein- und Mittelbürger ihre Fälle davonschwimmen sehen und sich jemanden wünschen, der diesem Einhalt gebietet. Sie sehnen sich nach starken, verlässlichen Strukturen, die sie im Patriarchat und im veralteten Familienbild sehen. Aber nochmals zurück zum Großkapital. Diesem kann es egal sein, welche Regierungsform herrscht, ob es eine Demokratie, in welcher Form auch immer, oder eine Diktatur gibt im Land bzw. in länderübergreifenden Vereinigungen. Denn sie bleiben davon völlig unbeeinflusst. Sie sind groß genug und verfügen über die entsprechenden Mittel, um auf die politischen VertreterInnen Druck ausüben zu können. Dabei sind sie flexibel genug, um sich dort anzusiedeln, wo die Politik bereit ist, ihnen am meisten entgegenzukommen, wo das Menschenmaterial billig ist und die Konzerne nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder für Verletzung der Menschenrechte noch für die Zerstörung der Natur. Wenn sie alles kaputt gemacht haben, ziehen sie weiter. Am liebsten sind ihnen solche Regime, logischerweise, die ihnen das Menschenmaterial, dessen sie bedürfen, am kostengünstigsten verschafft. Das ist weder bösartig noch beleidigend, sondern folgt der immanenten Logik des Kapitalismus, der alles in zwei Gruppen einteilt, in die Kosten und die Erträge. Es ist ihm völlig egal, ob es sich dabei um Dinge oder Lebewesen handelt. Es wird genutzt, soweit es möglich ist, um so viel für sich dafür herauszuschlagen wie möglich. Kollateralschäden werden billigend in Kauf genommen. Man siehe nur die Zerstörung der Meere durch die moderne Fischerei. Man siehe die Abholzung der Regenwälder mit den damit verbundenen Vertreibungen von Mensch und Tier. Wenn es sich in ihrem Sinne rechnet, wird es gemacht. Leben spielen keine Rolle. Rechte spielen keine Rolle. Deshalb bilden Institutionen wie Gefängnisse, Konzentrationslager und Vergleichbares die Grundlage der feuchten Träume des Großkapitals. Denn letztlich zählt nur der Profit. Wobei auch darauf geachtet wird, dass alle Kosten, bei denen es irgendwie möglich ist, vergesellschaftet werden und alle Erträge individualisiert. Dabei ist auch Krieg eine großartige Sache. Konzerne lieben Kriege. Können sie doch einerseits das Kriegsmaterial an die Kriegsführenden verkaufen, am besten an beide Seiten, während das Volk das Kanonenfutter stellt und die Versehrten von der Allgemeinheit unterhalten werden. Und wenn dann der Krieg vorbei ist, geht das lustige Verdienen weiter. Denn da wird dann auf Wiederaufbau gesetzt. Und weil die Zeiten doch ach so schwer sind, kann man von denen, die die tatsächliche Arbeit leisten, wohl auch verlangen, dass sie sich mit ihren Forderungen in Bezug auf Löhne oder sonstige Leistungen bezähmen. Natürlich gibt es immer wieder solche Menschen, die Milliarden an Mehrwert lukrierten und dann medien- und publikumswirksam einen einstelligen Prozentsatz spenden. Dabei darf niemand das aussprechen, was es eigentlich ist. Das überbordende, leistungslose Einkommen, das diese Milliardäre zuerst durch die Arbeitsleistung anderer erwarben, behalten sie und geben davon einen minimalen Teil ab. Es wirkt, als würde damit der Öffentlichkeit Sand in die Augen gestreut werden, die es auch bereitwillig mit sich machen lässt. Denn immer noch gilt der Mythos vom hart arbeitenden, alles auf eine Karte setzenden Menschen, der quasi gleich Atlas die Last der Welt, zumindest eines Teils der Geschäftswelt, auf seinen Schultern trägt. Dabei wird übersehen, dass diese Milliarden, die unmöglich erarbeitet werden können, von der Arbeit anderer lukriert wird. Daher arbeitsloses Einkommen. Heute, am Internationalen Tag des Gewissens, gilt es klar und deutlich zu sagen, dass der Kapitalismus in der heutigen Form, wie er vor rund 200 Jahren, also in Bezug auf die Menschheitsgeschichte in einem relativ kurzen Abschnitt, viel vorzuweisen hat. Schließlich hatte es geschafft, dem Großteil der sogenannten zivilisierten Welt einzureden, dass alles auf individuelle Leistung basiert und man auf die einzutreten hat, die aus irgendeinem Grund diese Leistung nicht erbringen können. Statt denen skeptisch gegenüberzutreten, die die eigentlichen Nutznießer dieser Leistung sind. Sie glauben es trotzdem, verteidigen gar diese Superreichen, weil sie meinen, wenn sie alles richtig machen, können sie auch irgendwann in der Liga spielen. Und sei es zur Not, indem man im Lotto gewinnt. Um die eigene triste Lage nicht zu sehen, wird Betäubung empfohlen. Wer sich leisten kann, geht einkaufen und wer nicht, versteckt sich zu Hause und fühlt sich als Versager. Keine andere Wirtschaftsform hat so viele Opfer gekostet, direkte und Kollateralschäden. Das ist doch wohl eine Leistung für sich. All das hat der Kapitalismus, nur eines nicht: Gewissen. Das hat auch seine Logik, denn mit Gewissen verdient man nicht. Der Kapitalismus hat also das Kunststück fertiggebracht, den Menschen einzureden, dass nur zählt, was einen monetären Wert hat, dass es immanent menschlich ist, nur die bezifferbare Größe wahrzunehmen und alles andere als wertlos zu erachten. Liebe, Empathie, Vertrauen, Solidarität, Selbstlosigkeit, all das ist in den Augen des Kapitalismus Nonsens. Es ist mittlerweile normal, man nennt es logisch, nüchtern, kalkuliert, sachlich und pragmatisch. Und hinter all diesen wohltönenden Wörtern versteckt sich nichts anderes als Eigennutz, Gier, Zerstörung und Betrug. Der größte Betrug am Leben. Das ist noch nicht einmal zynisch, sondern die Grundlage des Kapitalismus zu Ende gedacht und umgesetzt. Wer will, dass die Menschheit überlebt, wobei man natürlich fragen könnte, was es für einen Mehrwert hätte, aber das ist eine andere Frage, dass wir einen vom Menschen bewohnbaren Planeten erhalten, der muss nur eines tun, dem Kapitalismus und seinen Auswüchsen endlich ein Ende setzen. Doch wer sollte das tun? Letztlich müssten es die Opfer in die Hand nehmen. Die tun es allerdings erst, wenn der Leidensdruck hoch genug ist und sie sich endlich bewusst werden, wie viele sie sind, wenn sie aufhören, sich gegeneinander ausspielen zu lassen und die echte Quelle ihrer Misere erkennen. Es gilt nur zu hoffen, dass es dann, wenn es soweit ist, nicht schon zu spät ist. Bis dahin gilt es, jene Kräfte zu stärken, die sich die Kapitalismuskritik auf die Fahnen geschrieben haben und so wie ich eine Welt voller Love, Peace und Tofu im Sinn haben.